Liebe Gemeinde, liebe Zuhörende am Stream, wie entsteht Glaube? Wir haben jetzt gerade von den Kindern gehört, in meinem Herzen ist ein Schatz. Und wir haben jetzt selbst gerade gesungen, dass das Wort Gottes ein Schatz ist, dass er uns erhalten möge. Aber wie kommt dieser Schatz in die Herzen? Und wahrscheinlich könntet ihr mir, so viele ihr hier seid, verschiedene Antworten darauf geben, wie das passiert. Wie entsteht nun der Glaube? Und mit der Beantwortung dieser Frage bekommen wir dann gleich mehrere Schlüssel in die Hand. Der Predigttext, der heute vorgeschlagen wird, schenkt uns gewissermaßen einen Blick auf das Wachstum, auf die Anfänge. Und das lesen wir bei Johannes im ersten Kapitel. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Das war jetzt ein etwas längerer Text, der für heute vorgeschlagen wird. Aber Johannes zeigt uns hier, wie die Anfänge waren. Was bringt uns das? Einmal ein Blick in die Geschichte, wie das mit den Anfängen war. Johannes lässt uns in seinem Evangelium immer wieder einen Blick auf den Beginn werfen. Auf den Logos, auf den Sinn, auf die Logik, die allem zugrunde liegt. Das fleischgewordene Wort, das von Anfang an da ist. Und darauf setzt Johannes einen gedanklichen Stein nach dem anderen. Neben dem Blick auf den Ursprung ist es noch wichtiger zu entdecken, wie der eigene Glaube entstehen und wachsen kann. Und der dritte Ertrag, wie der Glaube anderer gestärkt und gefördert werden kann. Und vielleicht gelingt es uns heute, ein wenig besser zu verstehen, was dem Glauben zugrunde liegt und dass dieses nicht nur ein Begreifen im Kopf ist, sondern ganzheitlich geschieht. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass das Wort Fleisch wird, dass es Hand und Fuß bekommt. Und damit ihr meinen Gedanken besser folgen könnt und ihr zu Hause noch wisst, worum es geht, habe ich diese Predigt in drei Teile gegliedert. Einmal das göttliche Licht in der Welt, die Suche der Menschen und die Veränderung aus der Kraft von oben. Ich möchte mit dem göttlichen Licht in der Welt anfangen. So etwa am Anfang des Kapitels lesen wir über den Täufer Johannes Folgendes. Er, also der Täufer, war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Menschen tappen im Dunkeln. Das passiert, wenn das natürliche Licht fehlt. Dann können wir nichts erkennen, sondern nur tasten und fühlen. Wenn es aber eine Lichtquelle gibt, dann reflektieren alle Gegenstände den Schein und zeigen deren Farbe und Größe. Die Objekte selbst sind nicht das Licht, sie weisen nur darauf hin. Sie geben dem, was an unsere Augen gelangt, Form und Gestalt, Farbe und Größe. Und sie sind nur ein Ausschnitt aus dem ursprünglichen Spektrum. So wie das Licht von Gott in der Reflexion immer nur ein Teil des Originals widerspiegeln kann. Halten wir fest, Sehen geht nur mit Licht. Und das geistliche Sehen geht nur mit dem Licht, welches Gott mit Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Das ist das Licht, was uns erleuchten soll. Und von diesem Licht wird gesagt, dass es in der Welt war und die Welt es nicht erkannte. Und das kennen wir ja auch vom physikalischen Sehen. Manches übersehen wir, weil wir abgelenkt sind beispielsweise. Wie schnell hat man im Straßenverkehr ein Schild übersehen? Oder wir erkennen etwas nicht, weil unser Auge fehlsichtig ist, weil die Umrisse verlaufen oder wir geblendet sind. Hier kann die richtige Brille helfen, die Fehlsichtigkeit korrigiert. Oder Menschen weisen uns auf das hin, was wir sonst übersehen hätten. Kehren wir zum Predigttext zurück. Noch einmal Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Nachdem Johannes der Täufer Zeuge davon wurde, wie Gottes Geist herabfuhr und auf Jesus blieb, kam er am folgenden Tag wieder. So wie jede und jeder von uns es tut, wenn wir etwas Besonderes gefunden haben. Wir kehren zurück und schauen noch einmal genau hin, suchen Bestätigung dessen, was für uns neu ist. Aber dann drängt es uns, den Wissensvorsprung nicht für uns zu behalten. Wir reden davon und weisen andere darauf hin, die vielleicht auch dicht dran sind, aber die nicht das sehen oder hören oder nicht richtig deuten können. Und hoffentlich tun wir das dann so, dass unsere Sprache verständlich und nachvollziehbar ist. Hoffentlich gebrauchen wir Bilder und Vergleiche aus der Welt derer, deren Blick wir schärfen wollen, und nicht die Sprache unserer eigenen Blase, aus der wir kommen. Johannes der Täufer gebraucht das Bild des Lammes Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Wer christlich sozialisiert und aufgewachsen ist, kennt dieses Bild. Aber ob es andere auch kennen und verstehen? Dennoch sollten wir uns einige Augenblicke nehmen, darüber nachzudenken. Johannes spricht hier vom großen und allmächtigen Gott. Traditionell wurde Gott immer so beschrieben, dass er seinen Platz auf einem Thron hat umgeben von Herrschersymbolen. Und wenn in diesem Zusammenhang Tiere eine Rolle spielten, dann waren das Löwen, Adler oder Seraphen, also geflügelte Schlangen. Ganz sicher nicht ein Lamm. Es steht eher für Schutzbedürftigkeit und Verletzlichkeit. Hier bringt Johannes zwei Eigenschaften zusammen, die eigentlich um Welten auseinanderliegen. In diesem Lamm wird der große und allmächtige Gott nahbar. Ja, noch mehr, das Problem der Schuld der Menschheit kann gelöst werden. Das sagt Johannes also mit diesem Bild aus. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach. So haben wir das gelesen. Der Glaube kommt aus dem Hören, hat Paulus später geschrieben. Allein aufgrund dessen, was sie gehört haben, machen sie sich auf den Weg. Jesus ist es, der zuerst sieht. Er wendet sich um und wendet sich ihnen zu. Johannes' Predigt, die uns in nur einem Satz überliefert ist, fasst das Evangelium zusammen. Der Täufer weist von sich auf den Herrn. Wir haben nicht den Eindruck, dass jemand bedrängt oder gar zugetextet wird. Ganz im Gegenteil. Es war eine einzelne Bemerkung, die die Neugier geweckt hat. Viel wichtiger als den Menschen etwas sagen zu müssen, ist es ihnen zuzuhören. Das lernen wir bei Jesus. Daraus, wie er in unserem Predigttext handelt. Keine Rede von dem, was die Jünger alles hören sollten, was sie unbedingt wissen müssten über ihn, über Gott. Nur eine Frage, nur ein Satz. Was sucht ihr? Das ist unser zweiter Punkt, die Suche der Menschen. Was suchst du? Was suchst du heute hier im Gottesdienst? Was suchst du morgen bei der Arbeit, im Alltag oder im Urlaub, auf den du dich freust? Was suchst du vielleicht schon seit Jahren und hast es noch nicht gefunden? Habe doch einmal den Mut, dieser Frage nachzugehen, in dich hineinzuhören. Es ist die Frage, die Jesus stellt. Und darum sollst du nicht einfach die Lehre, die es an dieser Stelle gibt, mit dem Tagesgeschäft übertönen und auch nicht mit anderen Vertröstungen. Die Frage nach dem, was man sucht, ist zutiefst die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und der besteht nicht allein darin, womit man seine Stunden und Tage anfüllt. Er zeigt sich darin, was bleibt. Und das Wort bleiben ist auch ein Schlüsselwort in dem Predigttext. Die Jünger beantworten darum die Frage, die Jesus ihnen stellt, mit einer Gegenfrage so: Meister, wo wirst du bleiben? Nur was bleibt, hat einen Sinn. All die flüchtigen Elemente in unserem Leben bringen uns nicht weiter. Und auch die Jünger wollen das Bleibende von Jesus. Und er erklärt ihnen nichts. An dieser Stelle gibt er ihnen nicht einmal ein Gleichnis, sondern lädt sie ein. Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es ist ein Paradoxon. Ich weiß nicht, was sie gesehen haben, wo er blieb. Denn der Evangelist Lukas berichtet, und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus zu folgen heißt nicht, eine komfortable Bleibe zu haben, heißt keine Sicherheit im üblichen Sinn. Aber es heißt, in der Nähe des Meisters zu sein und damit das zu sehen, was eigentlich nicht zu sehen, was eigentlich nicht zu greifen ist. Das ist das Paradoxon des Glaubens und gleichzeitig der Sinn der Logos in unserem Leben. Haben wir den Mut, das zu zeigen, was nicht zu zeigen ist, wie ich lebe, auch wenn es unkonventionell und meistens unvollkommen ist? Denn gerade in den Schwächen erweist sich Gott als stark. Ich habe die Möglichkeit, gerade darin die göttliche Kraft, das göttliche Licht zu reflektieren. Wir müssen uns fragen, ob eine Vorstellung vom Leben mir die Sicht auf das Leben an sich verstellt. Jesus Christus sagt von sich, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er ist auch die Wahrheit unseres Lebens, die Wahrheit, nach der wir gesucht haben oder vielleicht noch immer suchen. Und darum sollte man sich nicht auf die Sicherheiten verlassen, die uns vor Augen stehen, sondern weitersuchen nach dem, was Jesus seinen Jüngern gezeigt hat und wovon es heißt, sie kamen und sahen's. Sie waren Gefundene, bevor sie sich auf die Suche gemacht hatten. Darum haben sie sich auf den Weg gemacht. Das Gefundenwerden, die Augen geöffnet zu bekommen, darauf hingewiesen zu werden, alles das ist ein Geschenk, das ist Gottes Zuwendung oder, wie wir in der Lesung gehört haben, seine Barmherzigkeit. Nichts, was man eben mal so machen kann. Doch wo immer Menschen Jesus Christus begegnen, wo sie sich auf den Weg mit ihm machen, hat das Folgen. Die erste Folge bei den Jüngern war, sie blieben diesen Tag bei Jesus. Es war also nicht nur eine kurze Begrüßung, nicht nur ein Gespräch, einen ganzen Tag ihres Lebens investierten sie. Vielleicht hatten sie ja etwas ganz anderes vor. Nun aber war ihr Plan verändert, zunächst einmal für einen einzigen Tag. Der dritte Punkt ist die Veränderung aus der Kraft von oben. Die Begegnung mit Jesus verändert. Das beginnt ganz unscheinbar. Bei den Jüngern wurden Prioritäten verändert, erst einmal für einen einzigen Tag. Und dann folgten weitere Veränderungen. Die Begeisterung, Jesus gefunden zu haben. Ihre Sicht wurde verändert. Sie sahen nun das, was eigentlich nicht zu sehen ist. Indem sie sehen und eingeladen wurden. Und sie sehen den, der sie eingeladen hat. Und die Veränderungen gehen noch weiter. Vorurteile wurden zerstört. Nathanael, der überzeugt ist, dass aus Nazareth nichts Gutes kommt, wird seine Haltung überdenken und revidieren. Petrus bekommt einen neuen Namen, was gleichbedeutend mit einer neuen Lebensbestimmung ist. Das sind einige Veränderungen, die wir betrachtet haben. Die Herzen, die Begeisterung, die Sichtweise, die Prioritäten. Aber die wichtigste Veränderung ist die, wenn ein neuer Lebensweg beginnt. Und das passiert schrittweise, so wie das Sprichwort sagt. Wege entstehen, indem sie gegangen werden. Wenn die Veränderung, die wir gerade gefunden haben, zu denen wir uns gerade entschlossen haben, Auswirkungen haben, wenn sie dauernd, andauernd werden, wenn sie bleiben. Nachfolge bedeutet nicht, dass wir Glaubenssätze bejahen, sondern Interesse dafür haben, wo Jesus wohnt. Wo und wie jemand wohnt, sagt viel über die Person aus. Und es prägt die Menschen, die sich dort aufhalten. Unser Predigttext hat uns nahegebracht, wie dieser Weg bei den Jüngern begann. Ein Weg, der viele Windungen erfuhr und ein Gefühlsspektrum von bitterer Verzweiflung und höchster Begeisterung ebenso durchläuft, wie von Unglauben, und damit ist nicht nur Thomas gemeint, sondern alle Jünger, bis zu blindem Vertrauen. Es ist ein Weg und keine Momentaufnahme, auch wenn man die Höhepunkte gern festhalten will. Und ich lade euch dazu ein, lest in den Evangelium, was die Jünger alles erlebt haben. Mich hat das immer wieder ermutigt, genau zu lesen, was berichtet wird. Nicht nur die Highlights, sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen. Das hat mich für meinen eigenen Glauben motiviert, weil der ja auch nicht immer nur aus Höhepunkten bestand und besteht Und vielleicht geht es euch da ja ähnlich. Glaube lässt sich nicht konservieren, er muss immer wieder neu gelebt werden. Und er vollzieht sich dynamisch. Davon spricht der letzte Satz unseres Predigtabschnitts. Jesus kündigt eine universale Sichterweiterung an. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ein geöffneter Himmel. Wie oft scheint der Himmel verschlossen? Wie oft scheint die Kommunikation zu Gott nicht zu funktionieren? Scheint Gott nicht zu hören oder zumindest nicht zu antworten? Die hinauf- und hinabfahrenden Boten Gottes deuten an, dass ein ständiger Dialog mit dem Himmel möglich ist. Wer denkt da nicht an Jakob? Viele kennen diese Begebenheit aus Genesis 28, als er nach einem hinterlistigen Betrug von seinem Bruder fliehen musste. Das war sicher ein Tiefpunkt in seinem Leben, ein Moment, an dem sich sein Herz und der Himmel verschlossen hatten. Da öffnet Gott den Himmel. Nicht, weil er viel gebetet und meditiert hätte, sondern weil er gerade jetzt Beistand nötig hatte, in einer seiner dunkelsten Nächte. Und gerade an diesem Punkt öffnet Gott ihm die Augen. Und vielleicht kennst du Situationen, in denen Gott so weit weg ist, in denen dein Herz verschlossen ist. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit. Auch Jakob rechnete nicht damit, dass Gott dort sein würde, wo er sich jetzt befand. Aber am Ende fasste er es so zusammen. Für wahr, der Herr ist an dieser Stelle und ich wusste es nicht. Ich wünsche mir und uns, dass wir immer wieder solche Gottesbegegnungen haben, wo wir sie nicht vermuten. In Situationen, wo wir uns alleingelassen fühlen, denen wir nicht gewachsen sind. Gott ist da und will unsere Sicht verändern. Das ist Glaube. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.